Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn man einen Menschen auf einen Sockel stellt, dann kann man ihn selbstverständlich dort auch wieder herunterholen. Zum Denkmal, so könnte man es pointiert formulieren, gehört auch der mögliche Denkmalsturz. Wenn wir zum Beispiel an Karl Marx denken oder an Saddam Hussein. Ähnliches gilt für die Benennung von Straßen und Plätzen. Eine Karl-Marx-Allee, das geht noch. Eine Stalin-Allee, das ist ausgeschlossen. Eine Umbenennung also geboten. Ändern sich die Zeiten, ändern sich die Blicke auf die Geschichte und damit auch die Blicke auf die Denkmäler, die diese Geschichte versinnbildlichen. Am 7. Juni wurde in Bristol im Zuge der Black Lives Matter-Proteste die Statue des englischen Unternehmers und Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel gestürzt und im Hafen versenkt. Seitdem gibt es eine Debatte zur Frage, wie umgehen mit Denkmälern, die dem Kolonialismus gedenken oder die eine rassistische Geschichte haben. Soll man sie stürzen, soll man sie auf den Kopf drehen oder irgendwie markieren? Um diese Fragen für Deutschland zu beantworten, muss man überhaupt erst mal wissen, wo überall sich koloniale Denkmäler in diesem Land befinden. Gibt es dort vielleicht sogar schon Initiativen und Vorschläge, wie damit umzugehen ist? Heute starten wir hier in Fazit eine neue Reihe, die sich genau mit diesem Punkt, mit diesen Fragen beschäftigt. Und zum Auftakt spreche ich mit der verantwortlichen Redakteurin Elena Gorges. Sie ist zugeschaltet. Frau Gorges, guten Abend.
Guten Abend.
Wir widmen uns ab heute jedem Abend in einem Beitrag einem kolonialen Denkmal in Deutschland. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen?
Ja, im Prinzip in den Wochen nach dem Denkmalsturz in Bristol. Da wurden ja besonders in englischsprachigen Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich weitere Denkmäler abgeräumt, manche gestürzt, manche beschädigt, manche auch ganz offiziell beseitigt. Und seitdem wird ja auch bei uns diskutiert. Wir haben ja auch immer wieder hier in Fazit berichtet. Und die Debatte wird auch immer noch weitergeführt, vor allem in den Feuilletons und auf Twitter. Die einen wollen die Kolonialdenkmäler stürzen, so wie in Bristol, wie zum Beispiel das Peng-Kollektiv, das ja auch eine Webseite entwickelt hat, die Tear This Down heißt, also reißt das nieder, wo Orte mit Bezug zum Kolonialismus verzeichnet sind. Der Historiker Jürgen Zimmerer dagegen schlägt vor, die Denkmäler auf den Kopf zu drehen, um unsere Sehgewohnheiten zu verändern. Andere, wie zum Beispiel Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zweifelt an, dass sich eine bessere oder gerechtere Gesellschaft schaffen ließe, indem man Straßen umbenennt. Und der Journalist Adrian Lobe sprach in der Welt sogar von einer Löschkultur der Protestierenden, einem Bildersturm, einer Zerstörungswut. Naja, und irgendwann kam der Punkt, wo wir uns gefragt haben, wo stehen eigentlich in Deutschland diese Denkmäler, um die es geht? Passiert dort irgendwas? Gibt es da eine Diskussion oder findet die nur in den Zeitungen und im Netz beziehungsweise eben in der englischsprachigen Welt statt?
Stichwort Straßenumbenennung. Ein Beispiel ist die Berliner Mohrenstraße, um die wird seit Jahren und jetzt auch wieder ganz hitzig diskutiert. Soll man sie umbenennen oder nicht? Gibt es denn, Frau Gorges, an anderen Orten auch vergleichbar leidenschaftlich geführte Debatten?
Ja, die Mohrenstraße oder auch das afrikanische Viertel in Berlin, das sind zwei Orte, um die es ja schon eben seit Jahren eine Debatte gibt. Jetzt sind neu noch die Bismarck-Statuen hinzugekommen, die überall verteilt in Deutschland stehen. Aber wir wollten uns eigentlich mal wegbewegen von diesen prominenten Beispielen. Man hat ja fast den Eindruck, es gäbe sozusagen in Deutschland nur diese Mohrenstraße und das afrikanische Viertel. Und wenn man das Problem löst, dann ist sozusagen das ganze Problem gelöst. Es gibt aber natürlich noch viel, viel mehr Orte und Denkmäler und Straßennamen. Manchmal sind sie ganz prägend für eine Stadt, wie zum Beispiel das Schloss Ahrensburg bei Hamburg. Manchmal sind sie aber auch ganz unscheinbar. Sie sind quasi noch da im Stadtbild, aber sozusagen fast vergessen im öffentlichen Bewusstsein. Und deshalb haben wir unsere Landeskorrespondenten und ReporterInnen losgeschickt, um diese Orte, über die noch nicht so viel gesagt wurde, mal ausfindig zu machen.
Nennen Sie doch mal ein paar von diesen Orten. Um welche geht es denn dabei zum Beispiel?
Ja, also wir beginnen heute mit einem für die Öffentlichkeit weitgehend verschlossenen Ort, dem sogenannten Tansania-Park in Hamburg. Dort stehen zwei Reliefs aus der Zeit des Nationalsozialismus, die Kolonialsoldaten und Söldner verherrlichen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir hören es ja gleich, nur so viel. Es gibt seit Jahren kein Konzept für diesen kleinen Park. Anders sieht es da in Ahrensburg aus. Dort ist die Familie Schimmelmann und besonders Heinrich Karl von Schimmelmann ganz präsent. Er hat Mitte des 18. Jahrhunderts das Schloss Ahrensburg gekauft und die Stadt entscheidend geprägt. Er hat sein Geld vor allem im Sklavenhandel verdient. Und wie man mit diesem Erbe umgeht, darum wird es dann am Freitag hier im Fazit gehen. Aber wir blicken nicht nur in den Norden, dort könnte man Kolonialdenkmäler ja vielleicht eher vermuten wegen der Nähe zu den Häfen. Wir sind aber zum Beispiel auch in München fündig geworden. Und selbst in der Mitte Deutschlands, mitten im UNESCO-Weltkulturerbe Kassel-Wilhelmshöhe, Da gab es mal ein künstliches Dorf, in dem schwarze Menschen sozusagen als Ausstellungsobjekte gearbeitet haben. Und obwohl es ja beim UNESCO-Welterbe per Definition schon um die Bewahrung von Geschichte geht, wird diese Geschichte dieser Menschen, die aber ganz untrennbar mit diesem Landschaftspark verknüpft ist, offenbar unter den Teppich gekehrt. Davon wird dann der Beitrag am Mittwoch berichten.
Ein solches Thema in den Feuilletons oder auf Twitter zu diskutieren, das Pro und Contra durchzudeklinieren, das ist das eine. Aber wie kommt denn dieses Thema bei den Menschen an, die Tag ein, Tag aus diesen Denkmälern begegnen, mit diesen Straßennamen als Adressen vielleicht ja auch leben müssen? Was ist da Ihr Eindruck? Ist das Thema im Alltag auch angekommen?
Also es gibt eigentlich fast überall Vereine, Initiativen, ehrenamtliche Aktivisten, die manchmal schon seit Jahren die Diskussion um die Denkmäler oder um die Straßennamen führen und auch immer wieder mit den Behörden oder den Lokalpolitikern verhandeln und auch differenzierte Lösungen entwickelt haben. Aber bis auf Ahrensburg, wo es jetzt zumindest im Schloss Hinweise auf die Vergangenheit von Heinrich Karl von Schimmelmann gibt, tut sich an den anderen Orten, also zumindest von offizieller Seite, so gut wie gar nichts. Also es gibt weder irgendeinen Umgang mit den Denkmälern, geschweige denn einen differenzierten Umgang, wie es ja im Feuilleton immer wieder gefordert wurde. Es gibt keine Einordnung, manchmal gibt es vielleicht noch eine kleine zusätzliche Tafel oder so, aber von Bildersturm oder Löschkultur kann eigentlich zumindest in Deutschland nicht die Rede sein. Also die Mehrheit der Deutschen will sich bisher jedenfalls mit den Kolonialverbrechen nicht so richtig auseinandersetzen. Jürgen Kaube sagt ja, das sei insofern nicht weiter schlimm, dass wir uns mit einigen Denkmälern nicht mehr identifizieren, weil sie auch keine öffentliche Unruhe mehr stiften. Also sie sind eigentlich vergessen und regen niemanden mehr auf. Aber das ist natürlich schon fraglich, ob sich Deutschland so eine Geschichtsvergessenheit erlauben kann. In Namibia sieht man das bestimmt ganz anders. Und unsere Reihe zeigt hoffentlich, dass da noch Luft nach oben ist in so einem Land, das ja sonst so stolz ist auf seine Geschichtsaufarbeitung.
Das, was Sie beschreiben, Elena Gorges, zeigt die Bedeutung dieser Reihe, mit der wir heute beginnen. Orte des Kolonialismus in Deutschland. Unsere neue Fazitreihe. Elena Gorges war das, die Redakteurin. Sie hat uns über die Idee und die Hintergründe informiert. Frau Gorges, Dankeschön.
Gerne.